Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Marion Kuhl. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Der Endspurt beginnt bei vielen. Der Rummel in den Läden wird immer größer, um noch die letzten Geschenke zu ergattern. Der Stress steigt, um die Wohnung auf Hochglanz zu polieren und alles herzurichten. Auch bei den Priestern stehen viele Extratermine auf dem Programm. Jeder Verein hat seine Adventsfeier, bei der er womöglich auftauchen soll. Man hetzt sozusagen von Besinnung zu Besinnung. Wie sieht es aber mit unserer inneren Vorbereitung auf Weihnachten aus? Angelus Silesius sagt, wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, aber nicht in dir, du wärest doch verloren. Ein hartes Wort, wie sieht es also aus mit der Geburt Jesu in uns? In unserer Reihe Priesterliche Spiritualität, Diener der Freude, heißt es heute, wird Christus in dir geboren? Dazu ist bei uns Pater Dr. Maximilian Heim zu Gast, der Prior des Zisterzienserklosters Bochum-Stiepel und Professor an der Theologischen Hochschule Benedikt des 16. in Heiligenkreuz. Grüß Gott, Pater Maximilian.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Ja, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt oft ganz abstruse Ideen, wie Gott in einem Menschen geboren werden soll. Heute schwirren oft ganz merkwürdige spirituelle Lehrer herum, so könnte man sagen, die Angebote machen, die eigentlich mit dem Christlichen nichts zu tun haben. Ich habe so zum Beispiel auf einer Internetseite gelesen, Gott wird in jedem Augenblick in dir geboren, in dem, was du sagst, tust und wohin du dich entwickelst. Gott geht beständig in neuer Gestalt in dich ein. In jedem neuen Gedanken, jeder neuen Idee kannst du fühlen, dass ein neuer Gott aufgegangen ist, ein neuer Gott geboren wurde. Und was tut er dabei? Er führt dich von geringerem Wissen zu größerem Wissen. Bei deiner Geburt wurde Gott in dir geboren. Nun wird er jeden Moment in dir neu geboren und macht dich dabei besser, freundlicher, weiser und erfüllender. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, dass tatsächlich solche esoterischen Anwandlungen uns nicht tiefer hineinführen können in das, was es bedeutet, dass Gott für uns Mensch geworden ist. Ja, dass er sogar unter uns zelten will, dass er unter uns Wohnung nehmen will. Ich möchte Ihnen zunächst einmal ein ganz ungewöhnliches Weihnachtserlebnis mitgeben, das vor Jahren Bischof Klaus Hämmerle erzählte, noch lange vor dem sogenannten Jahr der Wende 1989. Es war nämlich eine Geschichte einer jungen Frau, die im gottlosen Albanien aufwuchs und nie etwas von Gott gehört hatte. Im Alter von 16 Jahren aber kam eine Unruhe in sie, ohne jeden äußeren Anlass. Sie musste mit jemandem sprechen, aber sie kannte diesen inwendigen Gesprächspartner nicht. Sie begann täglich, mit diesem Jemand zu sprechen. Und ohne es zu wissen, was sie tat, betete sie. Nach 7 Jahren fiel ihr zufällig ein Blatt in die Hand, auf dem das Vaterunser stand. Sie entdeckte, das ist das Wort meines Lebens. Mit diesem Wort habe ich gelebt. Aber es vergingen wieder eine Zeit, bis sie wusste, wo dieses Wort beheimatet ist, bis sie endlich Christen begegnete, dem Evangelium begegnen durfte und schließlich sich taufen ließ. Ist das nicht ein Weihnachtswunder, auch für unsere Zeit, die oft von einer religiösen Gleichgültigkeit gegenüber der Glaubensgemeinschaft der Kirche gekennzeichnet ist? Ja, wo nicht wenige Christen sich schämen, miteinander zu beten, miteinander den Glauben wirklich zu teilen. Ein Mensch, der von außen keinen Anstoß hat, in dem einfach im Innern etwas Wunderbares geschieht, der kann uns aber auch heute sagen, Gott will geboren werden, dort, wo er noch nicht ist. In unseren Tagen ist ein solches Wunder vielleicht noch drängender als vor 2000 Jahren, als Jesus damals Mensch wurde. Denn damals vertrauten einfache Menschen dieser frohen Botschaft. Es waren zunächst Maria und auch Josef. Es waren die Hirten und die 3 Weisen. Gott will geboren werden. Das wussten sie. Und er kommt zu uns. Heute aber ist diese Botschaft von einst, diese frohe Botschaft, die die ganze Zeit gewendet hat. Deshalb sprechen wir ja auch seit Christi Geburt von Zeitenwende. Heute ist diese Botschaft oft verdeckt. Vom Lärm der lauten Nacht, nicht der heiligen Nacht. Wenn es in uns lärmt und schreit, sind wir in Gefahr, Gottes Stimme nicht zu hören, sie zu überhören. Die heilige Nacht ist aber die stille Nacht. Als tiefes Schweigen die Nacht umfing, da kam dein allmächtiges Wort, o Herr. Alles Große wächst in der Stille. Unsere Zeit ist nicht still. Es dröhnt und knattert und lärmt in den Straßen und in der Luft, ja oft genug und auch in unseren Wohnungen, selbst in unserem Herzen. Wir müssen die Stille suchen, um zu hören. Der Mensch braucht 2 Jahre, um sprechen zu lernen, aber 50 Jahre reichen oft nicht, um das Schweigen zu lernen. In der stillen Nacht geschieht Großes. Gott will da hineingeboren werden, wo er noch nicht ist, auch heute. Wenn vielleicht heute viele Menschen Glaubensschwierigkeiten haben, hilft es aber nicht, einfach nur zu lamentieren und auf die mangelnde religiöse Erziehung zu schimpfen, auf unsere Gesellschaft, die ganz säkularisiert ist und die selbst noch die stille Nacht vermarktet. Kann Gott dort geboren werden, wo er nicht ist, auch heute? Die Erfahrung dieser Frau, die in einem atheistischen Land aufgewachsen war, zeigt uns, dass es Hoffnung gibt. Gott klopft auch heute an. Er kann Wege zum Einzelnen finden. Nur wir müssen das Hören lernen. Wir müssen ihn vernehmen. Irgendwo in unserem Herzen ist ja etwas, was sein Leben ist. Und das ist unendlich kostbar. Lassen wir jene Erfahrung zu, die schon Angelus Silesius, wie es am Anfang auch in der Moderation hieß, beschreibt, dass Christus in uns geboren werden möchte. Wecken wir in uns die Erinnerungen an die Augenblicke, wo er in uns lebte, und glauben wir daran, dort, wo wir Gott nicht spüren, da will er geboren werden. Viele unter uns werden sagen, Gott sei Dank, dass wir den Glauben haben, dass wir beschenkt sind mit einer Familie, mit einer Gemeinde, mit Menschen, die uns das Vaterunser beigebracht haben und es auch heute noch mit uns beten. Gott sei Dank. Aber es gibt auch viele Menschen, die heute tatsächlich arm sind im Glauben, in der Hoffnung. Wir dürfen diesen Schatz des Glaubens nicht für uns bewahren. Das heißt nicht einfach, über den lieben Gott zu plappern. Das heißt aber, so zu leben, so da zu sein, dass man uns anmerkt, ich bin von Gott berührt. Dieser Glaube ist keine Privatangelegenheit, denn das Licht, das in der Nacht geboren wird, will auch anderen leuchten. Haben wir den Mut zu leben, was wir sind, und strahlen wir dieses Licht aus in die dunkle Nacht der Gottesferne. Wir haben füreinander eine ungeheure Verantwortung. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was wird einmal über unser Bethlehem geschrieben? War und ist da der Stall, die Krippe, die Armut, auch in unsere Armut hinein, in unser Herz hinein, will Gott geboren werden. Ob wir arm sind vor Gott, das hat nur wenig mit der Brieftasche und den Kontoauszügen zu tun. Das hat allein zu tun mit unserem Herzen. Arm sind die Menschen, die Gott nicht kennen, die ihn verloren haben. Arm sind die Menschen, die keine Liebe empfangen und geben können. Arm sind die Menschen, die sich verkauft haben an den Konsum unserer Welt. In diese Armut hinein will Gott geboren werden. Er ist die Stimme, die in uns leise Töne anschlägt und zum Klingen bringt. Er ist die Liebe, die uns zum Nächsten hin öffnet. Er ist der Sinn, der mein Leben erfüllt. Dann heißt es, allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Die Stille kann unser Leben verändern. Wir dürfen erfahren, Gott lässt mich nicht allein. Er ist bereit, alles zu schenken. Seinen Frieden, seinen Segen, seine Liebe, seine Freude, seine Ewigkeit. Ja, sich selbst. Eine solche Stunde verändert mein Leben, weil ich weiß, ich bin sein Eigentum. Sein ist auch mein Leben.
priesterliche Spiritualität, Diener der Freude, wird Christus in dir geboren? Das ist heute unser Thema mit Pater Dr. Maximilian Heim, dem Prior aus dem Zisterzienserkloster in Bochum-Stiepel. Gott will dort geboren werden, wo er noch nicht ist. Das war ein Gedanke aus dem ersten Teil. Wir fahren jetzt fort im Vortrag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in einer Ausgabe von Christ in der Gegenwart findet sich ein Artikel mit dem Titel Der Priester von heute. Dieser Artikel ist von Johannes Röser über das Verständnis des Priesteramtes in der römisch-katholischen Kirche. Ich bin entsetzt, wenn Röser den heiligen Pfarrer von Ars und indirekt auch Papst Benedikt kritisiert und ein streckenweise schamanisch, magisch anmutendes Verständnis des Priestertums, wie er sagt, unterstellt, indem er nämlich ein Zitat des heiligen Pfarrers von Ars in ein entstellendes Licht hineinsetzt. Der heilige Pfarrer von Ars wird ja von Papst Benedikt zitiert, wo es heißt, O, wie groß ist der Priester! Wenn er sich selbst verstünde, würde er sterben. Gott gehorcht ihm, er spricht zwei Sätze aus, und auf sein Wort hin steigt der Herr vom Himmel herab und schließt sich in eine kleine Hostie ein. Ohne das Sakrament der Weihe hätten wir den Herrn nicht. Wer hat ihn da in den Tabernakel gesetzt? Der Priester. Wer hat eure Seele beim ersten Eintritt in das Leben aufgenommen? Der Priester. Wer nährt sie, um ihr die Kraft zu geben, ihre Pilgerschaft zu vollenden? Der Priester. Wer wird sie darauf vorbereiten, vor Gott zu erscheinen, indem er sie zum letzten Mal im Blute Christi wäscht? Der Priester. Immer der Priester. Und wenn diese Seele durch die Sünde stirbt, wer wird sie auferwecken? Wer wird ihr die Ruhe und den Frieden geben? Wieder der Priester. Und Gott? Nach Gott ist der Priester alles. Erst im Himmel wird er sich selbst recht verstehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Zitat des heiligen Pfarrers von Ars ist ein Zitat, das wir nur verstehen können im Glauben, dass nämlich Gott uns begegnen will, gerade in den Sakramenten. Im Sakrament der Eucharistie, wo er uns ganz nahe ist. Im Sakrament der Lossprechung, der heiligen Beichte, wo wir wissen, dass wir im Blute Christi gereinigt werden, wo das Erlösungsopfer tatsächlich auch für uns konkret wird und wir neu geheiligt werden für den Himmel und für die Menschen. Und schließlich auch das Sakrament der Krankensalbung, wo der Herr uns die Sünden nachlässt, wo er uns ganz nahe sein will und wo eben Dinge geschehen, die wir nicht verstehen könnten, wenn sie nicht vom Himmel kommen. Der Priester kann tatsächlich nur verstanden werden, wenn man begreift, dass zwischen Himmel und Erde Dinge geschehen, die man nicht einfach nur selber machen kann, sondern die uns geschenkt sind. So auch die Priesterweihe. Die Priesterweihe ist etwas, was vom Himmel kommt. Etwas, was tatsächlich hier auf der Erde gewachsen ist, indem Christus selber sie eingesetzt hat und sie anvertraut hat den Aposteln. Aber immer wenn die Bischöfe jemanden die Hände auflegen, dann geschieht etwas ganz Heiliges. Dann können wir es nicht verstehen im Letzten. Dann ist es ein Wunder der Gnade, damit Gnade weiterfließt, damit der Priester selbst auch Gnadenvermittler werden kann, wie es der heilige Pfarrer von Ars beschreibt. Wenn ich also dem Artikel von Röser in vielem nicht zustimmen kann, so hat mich dennoch ein Zitat berührt, das ich Ihnen hier bringen möchte. Röser schrieb in diesem Artikel in Christ in der Gegenwart, Priester sollen die Menschen auf das Reich Gottes vorbereiten. In gewisser Weise sind sie also etwas, so etwas wie Hebammen der Gottesgeburt im Menschen und bei Menschen. Sie nehmen dem Einzelnen das religiöse Gebären nicht ab, leiten ihn aber aufgrund besseren Wissens und tiefer Erfahrung an und greifen manchmal erleichternd ein, mitten im schmerzhaften Prozess. Priester sollen in diesem Sinne Hebammen des Religiösen sein, mit Führungssinn und Führungsverantwortung, aber ohne Besserwisserei. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, der Priester als derjenige, der mithilft, dass Gott im Anderen geboren wird, dass Gott im Menschen geboren wird. Natürlich sind wir alle dazu befähigt, Aber sicher hat der Priester, weil er eben in persona Christi handelt. Das heißt, Christus vertritt und auch in persona Ecclesiae vor Gott steht und für die Menschen bittet. Das heißt, stellvertretend auch für die Kirche sein Gebet an Gott wendet. Hat er eine besondere Verantwortung, dass Gott tatsächlich heute dort geboren wird, wo er nicht ist. Der Priester soll also, so könnten wir sagen, gerade den abwesenden Gott hervorbringen. Dazu möchte ich noch einmal Klaus Hämmerle zitieren, und zwar aus einer Reisebeschreibung. Es war in Istanbul 1984, er war in der Hagia Sophia, und da schreibt er, als er dort war, in diesem Gotteshaus, im ehemaligen Gotteshaus, das nun nur noch Museum ist, waren Schilder aufgestellt. Beten verboten. Und er schreibt, etwas ratlos und hilfesuchend schweiften unsere Blicke umher. Und plötzlich, da oben in der Kuppel, schimmerte zart und unauffällig, sich zurücknehmend und doch unübersehbar ein altes Mosaik. Maria, die ihr Kind darbietet. Da wurde mir deutlich, ja, das ist Kirche, ganz einfach da sein und aus sich Gott, den abwesenden Gott, hervorbringen. Das Wort Gottesgebärerin, Gottes Hervorbringerin, bekam plötzlich für mich einen ganz neuen Klang. Mir wurde klar, dass wir den Glauben der Welt nicht organisieren können. Wir können nicht draufschlagen, wenn niemand mehr etwas von Gott hören will und sagen, wehe euch. Auch wir können nur da sein und den abwesenden Gott aus uns hervorbringen. Wir können ihn nicht machen, aber gebären. Wir können nicht behaupten, ihn nicht behaupten, aber seine Schale sein und sein Himmel, aus dem er aufscheint. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gott will in uns geboren werden. Der Evangelist Johannes hat das ganz am Anfang seines Evangeliums zusammengefasst in diesem wunderbaren Wort, in dem er die Menschwerdung Gottes beschreibt. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Ja, er will auch heute unter uns geboren werden. Das hat er als Testament vor seinem Leiden, vor seinem Tod bekräftigt, wenn er sagt, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Und wenn ich fortgehe, werde ich den Beistand, den Heiligen Geist zu euch senden. Allen, die ihn lieben, versprach Jesus, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und der Evangelist Matthäus, er sagt das Wort Jesu, das uns sehr tröstet am Ende seines Evangeliums. Seid gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Vertrauen wir dieser Zusage, wie einst auch Maria dieser Zusage vertraut hat. Maria hat als erste seinem Wort vertraut und wurde so zur Mutter des göttlichen Wortes. Sie nahm den Antrag und den Auftrag Gottes an und bereitete Gottes Sohn einen menschlichen Leib. So hat sie den Erlöser getragen und geboren. Am Himmelfahrtstag, liebe Schwestern und Brüder, ist der Herr nicht einfach von der Erde weggegangen und hat sich in den Himmel zurückgezogen. Nein, er will wieder zur Welt gebracht werden. Christus will unter uns wohnen. Er will unter uns sein, damals wie heute.
Das war das Lied Horate Coeli, tauet Himmel den Gerechten, ein Lied der Introitus zum 4. Adventssonntag. Der Gesang zum Einzug des Priesters bei den Adventsmessen beginnt mit diesen Worten Horate. Der Gesang aus dem Stift Heiligenkreuz, das gesungene Gebet bei uns zu Gast, Pater Maximilian Heim.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Gott will in uns geboren werden. Und Gott will dort geboren werden, wo er noch nicht ist. Und der Priester ist einer, der als Geburtshelfer tatsächlich einen besonderen Auftrag in der Kirche hat. Ich möchte jetzt auch auf einen Priester hinweisen, auf unseren Ordensvater, den heiligen Bernhard von Clairvaux, für den das Weihnachtsereignis ein ganz besonderes Ereignis war, wodurch seine ganze Spiritualität geprägt wurde. Ich darf den heiligen Wilhelm von Saint-Thierry hier als Zitat nehmen, der sein Leben beschrieben hat. Dort heißt es: Die hochheilige Nacht der Geburt des Herrn war gekommen, und alles rüstete sich wie üblich zur feierlichen Nachtwache der Weihnachtsmitte. Und als die Stunde des nächtlichen Gottesdienstes sich noch hinauszögerte, begab es sich, dass Bernhard, der mit den anderen in der Kirche dasaß und wartete, einschlief und in leichten Schlummer fiel. Da zeigte sich dem noch jungen Bernhard das Jesuskind in seiner Geburt. Das bewirkte ein Erstarken und Wachsen seines noch zarten Glaubens und machte den Anfang der mystischen Gnaden seines gottbeschaulichen Lebens. Jesus erschien ihm, als ob er der Bräutigam von Neuem aus dem Brautgemach heraustreten würde. Vergleiche Psalm 18,6. Jesus erschien ihm, wie wenn er abermals aus dem Schoß der jungfräulichen Mutter als das zum Kind gewordene ewige Wort geboren würde. Kind zwar, doch schöner an Gestalt als alle Menschenkinder. Das Jesuskind zog dabei das schon nicht mehr ganz knabenhafte Gemüt des jungen Bernhard in seinen Bann. Er aber war von da an im Herzen überzeugt und gestand es dann immer wieder, dass es genau die Stunde der Geburt Jesu war, als er dies erlebte. Es konnten aber auch alle, die später seine Hörerschaft bildeten, immer spüren, wie der Herr damals in jener Nacht dem künftigen großen Prediger mit seinem Gnadensegen zuvorgekommen war. Denn gerade dort, wo es sich um das Geheimnis der Menschwerdung und der Geburt Jesu dreht, da schien er über besonders tiefe Gedanken und einen ganz besonders reichen Wortschatz zu verfügen. Daher gab er auch später zum Lob der Gottesmutter und ihres Kindes und dessen heiliger Geburt ein ausgezeichnetes Werk heraus, zu dem er den Stoff jener Evangeliumstelle entnahm, wo es heißt: Missus est, gesandt wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth. Dieses mystische Erlebnis in der Kindheit des heiligen Bernhard hat also bewirkt, dass die Kindheit Jesu zusammen mit dessen jungfräulicher Mutter einen zentralen Gegenstand in der persönlichen Frömmigkeit und in der Predigt und im Schrifttum dieses heiligen Zeitlebens bildete. Die große, ehrfürchtige, staunende Verehrung und Liebe, die er dem göttlichen Jesuskind entgegenbrachte, zeigt sich in vielen seiner Predigten, vor allem in denen auf Weihnachten, in seinen Homilien über das Verkündigungsevangelium und in seiner Erklärung zum Hohenlied. Eine zarte Innigkeit und Lebendigkeit, womit der heilige Bernhard das Jesuskind betrachtet und schildert, und die vielen begeisterten, staunenden Ausdrücke, die er dabei gebraucht, um vom Jesuskind und mit diesem zu sprechen, waren neu für die damalige Zeit und wurden charakteristisch für die zisterziensische Frömmigkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit ein Auszug über den heiligen Bernhard von Clairvaux, über seine besondere Christusverbundenheit. Angelus Silesius, ein Dichter des 17. Jahrhunderts, hat einmal geschrieben: Wird Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst verloren. Christus will also in uns geboren werden. Nur so kann er uns erlösen. Christus will neu der Welt gebracht werden. Nur so kann er die Welt erlösen. Der heilige Augustinus hat einmal bemerkt: Der Mittler, der durch das Opfer des Friedens mit Gott versöhnt, hat jene zur Einheit mit sich verbunden, für die er sich opferte. Hier richtet sich der Blick auf die Kirche, die sein Leib ist. Im Sohn sind wir verbunden. Diese Einheit steht aber in einem inneren Zusammenhang mit dem Heiligen Geist selbst, der die Einheit von Vater und Sohn ist, ja, der die Einheit auch unter uns ist, das heißt die Einheit in der Kirche und uns untereinander verbindet. Wir sollen also als Kirche wirklich Träger des Heiligen Geistes sein. Wir sollen in uns die Dreifaltigkeit lebendig werden lassen. Diese Einheit nämlich bedeutet Glückseligkeit. Das Heil der Glückseligkeit, die der Mensch erstrebt und die Gott allein schenken kann und die Gott allein ist. Die Einheit ist durch die Gemeinschaft der Kirche vermittelt. Die Einheit Gottes, die hier der Heilige Geist selbst schenkt. Das Heil, das aber an die Kirche gebunden ist. Deshalb habe ich schon am Anfang gesagt, und das ist hier, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, wir brauchen immer wieder auch lebendige Christen, die bereit sind, ihren Glauben gemeinsam zu praktizieren, im Gottesdienstbesuch, aber auch indem sie Hauskirche bilden, indem sie zusammen miteinander beten und wissen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gott will unter uns wohnen. Durch das Wirken des Heiligen Geistes ist ja die Kirche selbst Tempel des dreifaltigen Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, und der Priester, er ist auch in besonderer Weise dazu berufen, durch die Kraft des Heiligen Geistes die Kirche, das heißt seine Gemeinde, zu leiten. Der Heilige Geist, so schreibt es Augustinus, ist aber im Vorsteher der Kirche oder im Diener so anwesend, dass, wenn er kein Heuchler ist, durch ihn der Geist sowohl seinen Lohn zum ewigen Heil als auch die Wiedergeburt oder Auferbauung derer wirkt, die durch ihn entweder geheiligt oder evangelisiert werden. Wir erkennen also, wie der Heilige Geist durch den Vorsteher der Kirche wirken will. Im Werk der Sündenvergebung, die im Heiligen Geist geschieht, repräsentiert der Priester die Heilige Kirche, auch die Kirche der Heiligen, die im Richten der Vorsteher handelt. Träger der Schlüsselgewalt, wie es Bischof Genn in einem Vortrag schrieb, Träger der Schlüsselgewalt zur Sündenvergebung sind nicht die Bischöfe, sondern die Heiligen. Aber die Amtsträger sind als solche Ministri Ecclesiae, das heißt Diener der Kirche. Und er bezieht sich hier, Bischof Genn bezieht sich hier auf die Theologie des heiligen Augustinus. In besonderer Weise aber zeigt sich die Beziehung des Amtsträgers und des Heiligen Geistes darin, dass der Amtsträger Glied am Leib Christi ist. Das Christsein selbst ist das grundlegende Werk des Geistes. Insofern bedeutet die Bezeichnung "mit euch bin ich Christ", wie es der heilige Augustinus sagt, eine Aussage, die über den Heiligen Geist spricht. Durch die Gnade der Eingliederung in den Leib und ihr Mitsein mit den anderen, nämlich im Sein und Handeln in Beziehung zum Heiligen Geist und zur Heiligen Kirche. Die Amtsträger repräsentieren sie, indem sie allen Gläubigen zeigen, was Kirche ist, nämlich ein Mitsein mit Christus. Deshalb muss der Amtsträger immer wieder sich vom Vorbild Jesu prägen lassen. Jesus muss seine Lebensform werden. Er muss ihn nachahmen bis zum Leiden. Aber im Wirken für die Brüder und Schwestern tut er zugleich das, was der Herr getan hat. Sein eigentliches Ziel ist immer wieder das für die anderen Dasein. Es muss die Lebensform werden, aus der er lebt. Diese Proexistenz, das Füreinander-Dasein. Wenn er daher sagt, ein guter Hirt gibt sein Leben für seine Schafe, so hat er das nicht allein getan. Und doch, wenn jene, die es taten, seine Glieder sind, so hat auch nur er dies getan. Denn er konnte es ohne sie tun, aber konnten sie es ohne ihn tun? Da er selbst sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir merken, wer hier dieser Er ist. Es ist Christus selber. Er ist derjenige, der der Bräutigam ist. Und der Priester, er soll sein der Amicus Sponsi, derjenige, der der Freund des Bräutigams ist. Das heißt, der das Gleiche will und das Gleiche tun möchte.
Condito alme siderum aeterna lux credentium.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der Priester muss also ein Freund des Bräutigams sein. Priesterlicher Dienst heißt, wesentlich in Beziehung zu stehen zu Jesus, zum dreifaltigen Gott. Das kann nur aus der ganzen Existenz des Priesters gelebt werden. Priester ist kein Job wie irgendein Beruf, sondern eine tiefe Durchformung, eine Freundschaft, eine Beziehung zum Herrn. Und nur dadurch kann auch die Liebe zu den Gliedern dieses Leibes Christi wachsen, nämlich zur Kirche, zu allen Menschen, zu allen, die zu Christus gehören. Es geht darum, also immer wieder neu auf Christus zu hören, in ihm zu sein und durch ihn zu leben. Da der Priester in besonderer Weise berufen ist, in Christus zu leben, da er zu seinem Leib gehört, wirkt Christus mit ihm auch in seiner Sündigkeit zum Heil. Weil er aber als Hirt in Christus ist, wiegt es umso schwerer, wenn er diesem seinen Sein nicht entspricht. Das heißt, auch ein sündiger Priester kann die Sakramente spenden und sie sind gültig. Aber dennoch ist es doch oft ein Skandalon, wenn es danach dann herauskommt, dass der Priester so an den Altar getreten ist. Christus wirkt durch ihn immer. Er selbst aber wäre dann von ihm fern. Im Beispiel des unwürdigen Priesters, den Augustinus schildert, wird sichtbar, wie groß die Gnade Gottes ist, die auch einen Sünder befähigt, am Heil mitzuwirken und Christus darzustellen. Es wird aber ebenso offenbar, wie es auch Bischof Genn schreibt, wie das letzte Urteil über das In-Christus-Sein eines Hirten dem einzigen Hirten und Richter zusteht. Ebenso wird offenbar, wie tief der Priester verpflichtet ist, um seine Heiligung in der Beziehung zu Christus und seiner Kirche, also in der Liebe zu den Menschen und immer wieder neu zu ringen, um dem zu entsprechen, was sein Amt beinhaltet. Christus durch ihn wirken zu lassen und zugleich Mitknecht, Hirt, Schaf zu sein, aber auch Lehrer und Mitschüler. Liebe Schwestern und Brüder, Christus, unser hoher Priester, hat sich unseretwillen dem Vater dargebracht. Der Priester wird bei der heiligen Weihe gefragt: Bist du bereit, dich Christus dem Herrn Tag für Tag enger zu verbinden und so zum Heil der Menschen für Gott zu leben? Einer, der es wunderbar verstanden hat, wirklich für Gott zu leben und im Letzten für die Menschen da zu sein, ist auch der selige Charles de Foucault. Die Pilgerfahrt ins Heilige Land wurde für Charles de Foucault damals das ein wichtiges Erlebnis. Es war im Januar 1889. Er wusste, dass er Jesus nachahmen muss, in der Armut, in einem ganz schlichten Leben, dem verborgenen Leben in Nazareth. Aber mit welchen Mitteln ein solches Leben realisieren, indem man das tut, wozu Jesus in seinem verborgenen Leben das Beispiel gegeben hat und wozu er geraten hat: keinerlei Besitz haben, sich aller Streitigkeiten enthalten, alles teilen, nur von einem Tag zum anderen leben und viel beten. Und wie Jesus die Demut, die Erniedrigung, die Armut, die Zurückgezogenheit üben. Das wurde zum Programm auf allen weiteren Stationen des Lebens des seligen Charles von de Foucault. Er wollte genauso klein sein wie sein Meister, um mit ihm zu sein, hinter ihm zu gehen, Schritt für Schritt, wie er sagte. In einer Betrachtung über das Geheimnis der Menschwerdung und der Geburt des Gottessohnes aus dem Jahre 1897 wird besonders deutlich und klar, was diesem von Christus ergriffenen gerade der kleine Jesus bedeutete. Die Güte Gottes ist der Ursprung der Menschwerdung, sagte er. Doch zuerst zeigt sich noch etwas anderes, etwas so Wunderbares, so Leuchtendes, so Erstaunliches, dass es wie ein strahlendes Zeichen erglänzt: die unendliche Demut, die in solch einem Mysterium liegt. Gott, das Sein, der Unendliche, der Vollkommene, der Schöpfer, der Allmächtige, der alles Überragende und Erhabene Meister aller Dinge. Gott wird Mensch, nimmt einen menschlichen Leib, eine menschliche Seele an und erscheint auf Erden als Mensch und als der Letzte unter den Menschen. Weil er auf die Erde kam, um uns zu erlösen, um uns zu lehren, um sich erkennen und lieben zu lassen, legt er Wert darauf, uns schon bei seinem Eintritt in die Welt und während seines ganzen Lebens diese Lehre zu erteilen, menschliche Größenordnungen zu verachten, sich von der Wertschätzung der Menschen vollständig zu lösen. In tiefster Erniedrigung wurde er Christus geboren und hat er Christus gelebt und hat damit ein für allemal den letzten Platz so vollständig eingenommen, dass keiner jemals niedriger sein konnte. Und er hat diesen letzten Platz mit so viel Beharrlichkeit, mit so viel Sorgfalt eingenommen, weil er uns lehren, weil er uns zeigen wollte, dass das Ansehen bei den Menschen keinen Wert hat und dass man jene nicht verachten darf, die unter den allerniedrigsten Umständen leben. Darum meine Vorsätze, so schreibt Charles de Foucault, in meinen Gedanken, Worten, Taten, sei es für mich, sei es für den Nächsten, keinen Wert legen auf Größe, Berühmtheit, Ansehen bei den Menschen, sondern die Ärmsten ebenso schätzen wie die Reichsten. Für mich selbst stets den allerletzten Platz anstreben, um genauso klein zu sein wie mein Meister. Und in Armut leben, in Erniedrigung, im Leiden, in Einsamkeit, in Verlassenheit, um im Leben mit meinem Meister zu sein, der sein ganzes Leben so verbracht hat und mir von seiner Geburt an dieses Beispiel gibt. In diesem seligen Charles de Foucault können wir erkennen, was es bedeutet. Gott will in dir geboren werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur die Priester sind berufen, dass Gott in ihnen geboren werden soll, sondern jeder Christ, ja jeder Mensch soll im Grunde erleben können, dass Gott einer ist, der in ihm leben möchte. Das geschieht ja bei jeder heiligen Taufe, dass das dreifaltige Leben uns geschenkt wird, dass wir gereinigt werden von aller Sündenschuld, vor allem auch von der Erbsünde und dadurch das Leben der Gnade empfangen. Es ist ein Geschenk. Einer, der es besonders verstanden hat, was das Geschenk der Taufe bedeutet, das Geschenk von Gott mit seinem Geist begabt zu sein und vor allem aus der heiligsten Eucharistie zu leben, ist der heilige Bruder Klaus von der Flüe. In einem nächtlichen Erlebnis hat ihn ein Jemand angesprochen und da heißt es: Komm und sieh deinen Vater und schau, was er tut. Bald sind sie in einem großen Saal. Da spricht der gleiche Mann zum Vater: Hier ist jener, der dir deinen Sohn getragen und geboren hat und ihm zu Hilfe gekommen ist, in seiner Angst und Not. Ein erstaunlicher Satz. Es geht hier nicht um Maria, nicht um eine Mutter, sondern um einen Mann, der den Sohn getragen und geboren habe. Das ist ein Hinweis für uns, nämlich, dass jeder Mensch befähigt ist, Gott zu gebären. Das heißt, dass Gott in ihm geboren wird. Das Bild gilt auch für uns. Heute will Christus von uns getragen und geboren werden. Seit der Taufe sind wir mit Christus in einer innigen Lebensgemeinschaft verbunden, wie ein Zweig mit dem Rebstock, wie ein Glied des Leibes mit dem ganzen Leib. Paulus, er hat im ersten Korintherbrief geschrieben: Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Oder er sagt: Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Damals wie heute soll also unser Leben die Züge von Jesus Christus tragen. Wir sollen immer wieder neu auf ihn hören und ihm nachfolgen. Wie hat Bruder Klaus den Sohn Gottes getragen und geboren? schauen wir ein wenig in seine Lebensgeschichte. Seit seiner Jugend hat Niklaus von der Flüe die Nähe Gottes gesucht und erfahren. Der junge Klaus zog sich aus Bubenspielen zurück und suchte einsame Orte auf, um zu beten und nachzudenken. Er begann schon früh mit Fasten, um die Anhänglichkeit an Speis und Trank zurückzustecken. Offenbar fand er eine innere Freude am Gebet und an der Betrachtung. Was er dem Jüngling von Burgdorf sagte, ist eine persönliche Erfahrung. Gott weiß es zu machen, dass dem Menschen eine Betrachtung so schmeckt, als ob es zum Tanze ging, und umgekehrt weiß er ihn, um eine Betrachtung so schmecken zu lassen, als ob er im Kampfe streite. Gebet und Betrachtung waren also nicht kopflastig und willensbetonte Übungen, sondern waren wirkliche Freude. Freude, die leidenschaftlich war, in einer Leidenschaft für Jesus Christus. Wie können also wir Menschen werden, die in Gott leben? Ich möchte Ihnen folgende Hinweise geben. Werden wir aufmerksam dafür, dass Gott in unserem Herzen Wohnung nehmen will und dass auch unser Leib Tempel Gottes ist. Der gleiche Leib, der auch seine, man könnte sagen, Allüren hat und der vielleicht auch uns manche Versuchung bereitet. Zweitens, eine gute Möglichkeit, sich immer wieder diese Gottesgeburt in Erinnerung zu rufen, ist, dass ich bete, dass ich den Rosenkranz bete, dass ich weiß, Gott ist mit mir und dass ich vielleicht sogar wie in einem Rosenkranz bete, Gott, ich glaube, dass du in mir lebst. Gott, erbarme dich meiner. Gott, ich weiß, dass du auch in und durch mich wirken willst. Der heilige Nikolaus von der Flüe hat das wunderbar verstanden. Aber auch ein Beispiel, wie Josef Kentenich zum Beispiel, der Gründer der Schoenstatt-Bewegung, es erlebt hat, können wir noch zum Schluss anfügen. Er, der damals als deutscher Priester 1941 vom Nazi-Regime gefangen genommen wurde und in Dunkelhaft versetzt wurde, 30 Tage lang, hat gerade in dieser Zeit geschrieben, es waren Exerzitien, so gute, wie ich sie noch nie gemacht habe. Das kann nur jemand tun, wenn er tatsächlich in Gott und mit Gott lebt. Bitten auch wir den Herrn, dass wir in der Familie, im Freundeskreis, dass wir überall, wo wir mit anderen Menschen zusammenkommen, darauf achten, dass Gott tatsächlich mit uns ist und dass er auch dort geboren werden will, wo er noch nicht ist. Haben wir dieses Vertrauen. Gott ist tatsächlich derjenige, der keinen von uns alleine lässt. Und vor allem in der heiligen Kommunion beten wir voll Vertrauen das Gebet, das ich zum Schluss sprechen möchte. Seele Christi, heilige mich. Leib Christi, erlöse mich. Blut Christi, tränke mich. Wasser der Seite Christi, wasche mich. Leiden Christi, stärke mich. O gütiger Jesus, erhöre mich. Verbirg in deinen Wunden mich. Lass nimmer von dir scheiden mich. Vor dem bösen Feind beschütze mich. In meiner Todesstunde rufe mich und heiße zu dir kommen mich, damit ich möge loben dich mit deinen Heiligen ewiglich. Amen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war ein Vortrag hier bei Radio Horeb und Radio Maria von Prior Pater Dr. Maximilian Heim aus dem Zisterzienserkloster in Bochum-Stiepel. Priesterliche Spiritualität, Diener der Freude, wird Christus in dir geboren? Dieser Frage sind wir heute nachgegangen. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und auf der Homepage finden Sie auch unser Podcast- und Download-Angebot. Pater Maximilian, Ihnen herzlichen Dank. Vergelt's Gott.
Gerne.
Dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten in diesen letzten Tagen vor Weihnachten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten und makellosen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Auf die Fürsprache ihres Bräutigams des heiligen Josefs, aller Engel und aller Heiligen, die uns zur Krippe hinführen. Segne und behüte euch und alle, die mit uns über das Radio verbunden sind, der dreieinige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Danke und eine gute Vorbereitung noch auf das Weihnachtsfest. Alles Gute.
Danke, Frau Kuhl.
Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.